Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast an einem richtigen spannenden Thema. Herzlich willkommen, Dorit Postdorf von Doc Morris. Moin, Dorit.
Hallo, Erik.
Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Doc Morris ist vermutlich schon allen bekannt. Du bist seit gar nicht so lange CMO bei Doc Morris in Deutschland. Mhm. Wir werden gleich über Doc Morris, die Herausforderungen und so die weiteren Entwicklungen, die Neuigkeiten auf eurer Seite sprechen. Aber bevor wir einsteigen, liebe Dorit, bitte sag doch kurz ein, zwei Worte über dich.
Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Erik. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und über mein Herzensthema, nämlich die voll digitale Einlösung von E-Rezepten zu sprechen. Und das ist genau die Mission, auf der ich bin. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich bin gar nicht so lange bei Doc Morris, erst seit März, aber seitdem tagtäglich im Einsatz. Und auch dieser Mission, 80 Millionen Deutschen zu zeigen, näher zu bringen, zu erklären, zu ermutigen, einfach Rezepte online einzulösen und sich den Gang zur Apotheke zu sparen.
Sehr gut. Was hast du davor gemacht?
Sehr, sehr viel verschiedene Sachen. Nach dem Studium wollte ich 2 Jahre in die Beratung oder 3 Jahre. Das war noch die Zeit, wo das mega cool gewesen ist. Entweder man ging ins Investmentbanking. Das war so für die Leute, die wirklich gerne 100 Stunden gearbeitet haben. Oder man ging in die Strategieberatung. Bin dann irgendwie zur Strategieberatung gekommen. Wie gesagt, wollte 1, 2, 3 Jahre bei Roland Berger bleiben. Da sind 11 draus geworden. War also dann deutlich länger, als man initial geplant. Muss aber sagen, das hat einfach schlichtweg daran gelegen, das ist von Jahr zu Jahr, ich glaube einfach dadurch, dass du sehr viel Projekt oder nahezu ja ausschließlich Projektarbeit machst, sich ja immer was tut. Ne? Du bist ein paar Monate auf dem Projekt, dann hast du einen neuen Kunden, du hast ein neues Thema. Du hast selber intern neue Kollegen, aber auf jeden Fall von Kundenseite immer wieder Ansprechpartner, Veränderungen. Und ich muss ehrlich sagen, diese 10 Jahre sind mir gar nicht so aufgefallen, wie lang sie waren. Ich habe es also dann wirklich so bewusst erst wahrgenommen, als ich im Büro damals in Bahrain, die letzten Jahre war ich im Mittleren Osten, gesessen habe und auf einmal eine riesige Torte reingetragen wurde. Und ich habe erst gedacht, erst habe ich an so einen Prank gedacht, okay, ich wollte einfach mal gucken, wie ich reagiere. Dann habe ich gedacht, sie haben sich mit meinem Geburtstag vertan und habe also dann gesagt, so, ihr Lieben, was wollt ihr? Ich habe keinen Geburtstag heute. Und dann hieß es, nee, aber 10-jähriges Firmenjubiläum. Und ja, da war ich selber etwas überrascht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Genau.
Ich wollte gerade sagen, 10 Jahre in der Strategieberatung ist... dann ist auch, aus meiner Perspektive, ist dann gut, wenn man dann auch irgendwann mal den Absprung findet.
Ja, das war so ein bisschen die Mischung die letzten Jahre im Mittleren Osten. Ich glaube, da musst du auch so eine Entscheidung treffen. Ist das eine Umgebung? Ist das eine Region, wo du dann auch dauerhaft bleiben möchtest? Dann gab es noch ein paar auch private Entwicklungen, die mich wieder nach Deutschland gezogen haben. Mein Vater wurde damals zum Pflegefall. Und in der Kombination habe ich dann einfach gesagt, nee, es passt nicht und bin dann nach Deutschland zurückgegangen und habe dann diverse Sachen gemacht. Ich war längere Zeit bei C&A, also hier in Düsseldorf und danach dann nach Berlin, Startup, Outfittery, war einige Jahre auf der Investorenseite und habe das Portfolio, das digitale Portfolio gemanagt für ProSiebenSat.1 Media, war eine Zeit lang bei Flaconi. Ja, und jetzt seit März bei Doc Morris. Also auch sehr viel E-Commerce und sowohl von ganz großes Corporate bis innovatives Startup. Alles mal gesehen, alles mal mitgemacht.
Sehr gut.
Werbung. Deine Website ist das Herzstück deiner digitalen Präsenz. Und der Schlüssel zu einem erfolgreichen Marketing. Nutzt du bereits das volle Potenzial deiner Website? Mit dem Website-Benchmark von Digital Forward analysierst und optimierst du kontinuierlich die User- und Customer Experience, entwickelst diese weiter und bleibst du dem Wettbewerb garantiert immer einen Schritt voraus. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.
Bevor wir gleich über das E-Rezept sprechen, da glaube ich eine Innovation, auf die der Markt ja schon mehrere Jahre, wenn nicht gar Dekaden gewartet hat. Lass uns kurz noch mal über die Gemengelage im E-Commerce und vor allen Dingen also im Pharma-Versandhandel sprechen. So in meiner Wahrnehmung gibt es zwei große Player oder zwei große Gruppen. Mich hat neulich jemand mal gefragt, wo siehst du den härtesten Wettbewerb und auch die feinsten Marketingsteuerungsmodelle? Und da komme ich immer, früher habe ich Consumer Electronics gesagt, heute sage ich Pharmaversender. Pharmaversender sieht von außen immer so Apotheken, es gibt auch dieses Sprichwort, ne? Apothekenpreise. Aber wirst du gleich besser erklären können. Meiner Beobachtung nach ist Pharmaversand unglaublich wettbewerbsintensiv, gar nicht so margenstark, wie man von außen oder wie man früher vielleicht dachte. Das wiederum erfordert wahnsinnig große Effizienzerfordernisse. Aber beschreib du mal, wie ist gerade so die Lage und die Stimmung im Pharmaversandhandel?
Ich würde sagen, die Lage ist gut und die Stimmung ist auch gut, aber du sprichst da zentrale Punkte an. E-Commerce wird ja sehr stark auch von den Erfahrungen geprägt, die du mit Amazon oder Zalando, also großen Spielern machst, gerade wenn es um Preispunktsetzung geht, aber auch Marketingkampagnen. Also wer erwartet heute nicht auch zum Beispiel Coupons oder Rabatte oder irgendwelche Marketingmaßnahmen? Und da bist du natürlich im Bereich Pharma deutlich begrenzter und eingeschränkter, als du es im normalen Retail, sag ich mal, oder im anderen Retail bist. Grundsätzlich sind das sehr große Märkte, wo man ja sagen kann, das ist auf jeden Fall spannend. Und gerade der verschreibungspflichtige Markt ist ja nahezu noch gar nicht online penetriert. Um das vielleicht mal ein bisschen einzuordnen, der rezeptpflichtige Markt, also all die Medikamente, wo du wirklich zum Arzt gehen musst, der dir ein Rezept ausstellt und du es dann nur in der Apotheke auch auf Vorlage des Rezeptes bekommst, das sind so knapp 55 Milliarden. Und da ist die Online-Penetration im Moment mit allen, die im Markt sind, so umrum im kleinen einstelligen Prozentbereich, 1-2%. Also da ist sehr viel Raum noch, um das digital zu erschließen. Wenn du das OTC-Geschäft nimmst, also alle Produkte, die nicht rezeptpflichtig, aber apothekenpflichtig sind, das ist also der Klassiker Nasenspray zum Beispiel, kriegst du nur in der Apotheke, brauchst du kein Rezept für. Das ist ein Markt von, ja, so je nach Studie, Abschätzung, 10 Milliarden. Und da hast du vollkommen recht.
Der ist so viel kleiner.
Ja, der ist so viel.
Aber das ist der Markt, der in der Theorie mehr Marge hatte, zumindest in der Vergangenheit, ne?
Genau. Und da in der Tat hat sich schon einiges über die letzten Jahre und Jahrzehnte, und Doc Morris wird jetzt kommendes Jahr 25 Jahre alt, also ist auch nicht erst seit gestern mit dem Modell unterwegs. Da liegt die Penetration so Richtung 30%. Also da kann man das schon mit anderen E-Commerce-Modellen vergleichen. Und dann hast du ja auch noch Beauty und Personal Care. Also es gibt ja eine Reihe von Marken im Bereich der Hautpflege oder der Dermakosmetik, die eben auch ausschließlich über Apotheken vertrieben werden. Und wenn man diesen Beauty- und Personal-Care-Markt jetzt nochmal dazu nimmt, das wären dann nochmal so 22 Milliarden. Und auch da hast du natürlich ein massiv intensives Wettbewerbsumfeld. Da spielen ja dann auch Douglas, Flaconi, auch solche Schwungklassen in dem Bereich mit. Und das ist eben auch für uns die Herausforderung in unserem Geschäftsmodell, dass wir eigentlich drei Geschäftsmodelle in einem haben. Denn das, was du im Beauty und Personal Care, wo ich sagen kann, Mensch, kauf doch zwei Hautcremes und kriegt die dritte irgendwie vergünstigt. Das sind einfach Kampagnen, die du so gar nicht bei rezeptpflichtigen Medikamenten schon mal sowieso nicht, aber auch bei OTC-Medikamenten überhaupt nicht werblich so fahren kannst, ne? Und auch mit Preispunktsetzung und so. Und der rezeptpflichtige Markt ist eben sehr stark reglementiert.
Wir werden ja gleich über den Rezeptteil, über den, ihr sagt RX, ne? RX zu
Genau.
OTC für Over the Counter, so alles.
Ja,
und Health and Beauty für das Segment, so kann ich mir das mal merken, was das Douglas oder im schlimmsten Fall Drogerie, im schlimmsten Fall sogar von den Preispunkten her aus eurer Perspektive gedacht. Ich denke gerade drüber nach, warum ich hier mal so Over the Counter fokussiert bin in meiner eigenen Überlegung, vermutlich weil aus meiner eigenen Kundenerfahrung, weil ich da die Preisspannen in unterschiedlichen Distributionsformen so spektakulär groß fand und teilweise auch immer finde, die da realisiert werden können. Ist das immer noch so? Ist das immer noch ein... Also ihr hattet ja mal, alle Online-Apotheken hatten ja früher den Ruf, die ganz bösen Preisbrecher zu sein. Wenig Beratung zu machen oder gar keine Beratung zu machen. Und stimmt das überhaupt noch oder ist das einfach nur noch der Ruf der Vergangenheit?
Also ich würde ganz klar sagen, der Ruf der Vergangenheit. Ich meine, logischerweise E-Commerce, gerade Kanäle wie ein Ideal und Medizinfuchs, leben natürlich auch von dem Preis, den du dort setzt. Aber es ist natürlich in keinerlei Interesse, Preistreiberei, ne, voranzubringen. Yeah. Und das tun wir aus meiner Sicht nicht. Und zu dem Punkt, wir liefern keine Beratung. Da kann ich also wirklich auch nur vehement widersprechen. Wir haben knapp 100 Mitarbeitende, die im Bereich der pharmazeutischen Beratung bei uns tätig sind. Jedes Medikament, das du bei uns kaufst und wir versenden, ist mit einem Wechselwirkungscheck versehen.
Sehr gut.
Also du wirst zu jedem Zeitpunkt aufgeklärt und beraten. Und ich glaube sogar, dass darin ein Wettbewerbsvorteil liegt, weil die reguläre Apotheke hat was. 3, 4, 5, vielleicht 10 Angestellte, die ihre fachliche Expertise haben, die sich entsprechend auch in jedem Jahr weiterbilden. Aber wenn du natürlich knapp 100 Leute da sitzen hast, ist natürlich das Spektrum, dass wir auch in der Beratung, wenn du bei uns anrufst, du kannst uns, ich will nicht sagen Tag und Nacht, aber zu den regulären Zeiten telefonisch erreichen. Wir bieten Videochat-Rückrufe an, um auch detaillierter auf Themen einzugehen. Also ich glaube, gerade im Bereich Beratung wird das massiv unterschätzt, was die Online-Apotheken, also wir und andere, da auch an Aufklärungsarbeit leisten oder an Beratungsleistung eben anbieten.
Ja, finde ich einen super Punkt. Eine der großen Stärken von digitalen Vertriebsmodellen, dass sie ihre Kunden ja kennen und der Apotheker, also ich kaufe bei 2 Apotheken im stationären regelmäßig ein. Einen in dem Ort, wo ich wohne und einen an dem Ort, wo ich arbeite. Der eine kennt mich vielleicht vom Sehen, aber hatte überhaupt keine Ahnung, was ich zum Beispiel an dem Ort, wo ich wohne, kaufe. Und nur die einen führen ein Kundenkonto für mich oder unsere Familie. Für den anderen bin ich ein anonymer Walk-in. Der würde nicht merken, wenn ich Blutdrucksenker und blutdrucksteigende Produkte als Beispiel gleichzeitig verwenden würde. Ihr könntet das sehen, richtig?
Genau, wenn du bei uns Kunde bist, wir arbeiten mit einem Login, also mit einem Kundenkonto. Das heißt, du bist registriert und das, was du eben bei uns bestellst und uns eben als Informationen dann auch preisgibst, das beziehen wir auf dann zum Beispiel in den Wechselwirkungscheck ein. Genauso wie wir auch eine Höchstmengenbegrenzung, du kannst ja auch Paracetamol oder so nicht in unendlichen Mengen bestellen, das geht einfach nicht. Und das setzen wir natürlich auch so um und beraten und klären entsprechend auf. Du findest in jedem Paket auch in der Regel eine Beilage. Es kommt natürlich aufs Medikament an, jetzt nicht für jedes Nasenspray, aber für die relevanten Medikamente, wo auch nochmal dediziert dann aufgeklärt wird und Sachen eingeordnet werden.
Wenn wir gerade dabei sind, so ein bisschen vielleicht auch mit Vorurteilen aufzuräumen. Das erste Thema war so mal Preise und Beratung. Das andere vielleicht Vorurteil. Was ich noch so mitgeschnitten habe, ist der Weg der Kundenreise, also klassischer Multi-Channel-Konflikt, dass die stationären, also die physischen Kontakt haben zu Kunden, sagen ja, wir machen die ganze Beratungs- und Aufklärungsleistung, der Erstkauf kommt dann bei uns zustande. Ich rede jetzt immer noch OTC, ne, nichts Verschriebenes, vielleicht auch noch ein bisschen Derma, weiß ich nicht. Aber klassisches OTC-Thema, die Kundenreise beginnt bei mir in meiner physischen Apotheke in der Fußgängerzone. Und der Nachkauf erfolgt dann über die preisaggressiveren Digitalversender. Ist das ein typisches Muster oder auch ein Mythos?
Also ich glaube, dass dieses Muster mit dem Online-Researchen, Offline-Kaufen, Offline-Researchen, Online-Kaufen, ich meine, diese Diskussion habe ich damals schon bei C&A geführt, also für den Bereich Bekleidung. Ich glaube, den habe ich in jedem
Flaconi
E-Commerce
auch,
ne? Ja, genau. Geschäftsmodell geführt, dass es immer heißt, also ob du jetzt elektronische Artikel verkaufst und dann heißt, naja, sie gehen dann zu mir in den Laden und lassen sich mit dem Fernseher beraten und weil sie keine Lust haben, ihn nach Hause zu tragen, bestellen sie ihn dann
oder
online.
Oder einfach keine Lust haben, 200 Euro mehr zu kaufen, zahlen. Das ist auch
was
ein Argument.
Was auch immer dann die Begründung ist. Ich sage mal, es gibt keinen schlechten Wettbewerb und jeder Seite ist nun mal digitale Geschäftsmodelle gibt, hat seine ganz klaren Vor- und Nachteile und die Klaviatur musst du einfach spielen. Und ja, also ich sehe da keinen Unterschied zwischen Apotheken oder Electronics oder selbst Kosmetik. Ich glaube, diese Diskussion wird es auch so lange geben, solange es, und ich finde, es ist ja auch fair, dass die gleichberechtigt nebeneinander online und offline existieren und sich auch gegenseitig voranbringen durchaus. Und ich meine, wir sind nun mal im Online-Bereich unterwegs und machen da unseren Job und ja.
Wir werden ja auch gleich über Retail-Media sprechen, wo ja auch zum Beispiel die Bedarfsweckung ist für OTC oder Beauty gesprochen, ja auch praktisch bei euch stattfinden kann. Das ist ja nicht nur Lower-Funnel-Kommunikation. Aber bevor wir jetzt über das E-Rezept und Retail-Media sprechen, nochmal um dieses Gefüge, um Versandapotheken noch besser zu verstehen. Jetzt bei euch, bei Doc Morris, was sind denn die typischen Gewinnungswege, über die ihr das Gros eures heutigen Wachstums bewerkstelligen könnt? Ist das noch so Suchmaschinen? Das war früher sehr, sehr stark Suchmaschinen dominiert. Ist das immer noch so?
Ja, also wir sind, ich meine, unser Fokus ist auch im Wachstum natürlich die organischen Kanäle sehr stark im Auge zu behalten und die auch besonders zu hegen und zu pflegen.
Solange sie noch gibt, ja.
Ja, aber ich sehe schon so eine Renaissance auch zum Beispiel im Bereich SEO, wo wir sehr viel machen und im Bereich Mailings auch bei unserer Kundenstruktur und der dahinterliegenden Altersstruktur sind wir nicht nur bei E-Mails, sondern auch bei Print-Produkten, also dass wir halt Print einfach auch versenden, noch sehr stark unterwegs. Das heißt, dieses Wachsen über die Bestandskunden und nach 25 Jahren hat sich da ja auch, haben sich ein paar Millionchen ja auch angesammelt. Das ist schon ein Fokusthema. Wir haben in diesem Jahr bei Medpex, also wir haben ja auch mehrere Marken, bei Medpex haben wir schon seit vielen, vielen Jahren ein Loyalitätsprogramm, das auch extrem gut angenommen wird. Bei Doc Morris haben wir jetzt nachgezogen und seit Juni diesen Jahres gibt es die Doc Morris Punkte. Also du kannst jetzt auch bei uns Loyalitätspunkte sammeln und das sind eigentlich Vehikel, die eben unser Wachstum ankurbeln und sehr stark treiben. Wenn wir jetzt über die reine Akquisition, Reakquisition, Akquisition von Neukunden sprechen, dann sind es in der Tat die üblichen Verdächtigen mit Google Shopping, mit Idealo und eben auch mit Search. Ja.
Kann ich mir vorstellen. Aber interessant auch, dass du das Thema CRM und Kundenbindung ansprichst. Euer Geschäftsmodell gehört ja sowieso zu den Geschäftsmodellen mit der höchsten Nachkaufwahrscheinlichkeit. Ich kenne nur, wir führen so intern bei Digital Forward so eine Benchmark-Datenbank von den Geschäftsmodellen im Nachkauf. Es gibt nur ein Geschäftsmodell, was eine höhere Nachkaufwahrscheinlichkeit hat. Magst du raten, welches das ist?
Mir verrat's, verdammt.
Tierfutter.
Ah, okay.
Tierfutter? Also das ist nur die Nachkauf wahrscheinlich. Mhm. Das sagt jetzt nichts über die Warenkorbgröße und über die, die Deckungsbeiträge pro Transaktion aus. Aber die Nachkauffrequenz ist bei keinem Geschäftsmodell, was wir uns in Mitteleuropa angeguckt haben, höher als bei Tierfutterversand.
Das ist spannend.
Ja.
Ja, so. Gut.
Ja, klar, ne? Weil also gibt es diverse Gründe, das ist auch volumiger etc. So. Aber wir wollen jetzt nicht über Tierfutter reden. Also ihr seid eh schon, ist natürlich die Natur der Sache, dass es, wenn ihr treue Kundenbeziehungen habt, es gibt ja eine hohe Produkt- und Markentreue in diesem Segment, das weiß ich noch. Und trotzdem macht ihr auch ein Loyalitätsprogramm. Habt ihr das selbst, also ihr habt euer eigenes Loyalitätsmodell, das heißt, ihr habt euch nicht an einen Dritten wie zum Beispiel Payback angeschlossen, sondern habt ein eigenes. Genau. Was waren die Motivations-, also habt ihr das auch technologisch selbst gemacht?
Wir arbeiten mit einem Anbieter zusammen, der uns dafür die Plattform stellt, das schon. Ich glaube, die Entscheidung, dadurch, dass wir mit MedPack seit vielen Jahren und dem dort bestehenden Loyalitätsprogramm eben gute Erfahrungen gemacht haben, war dieser Schritt, etwas Ähnliches für DocMorris aufzulegen, glaube ich, nicht so groß. Und ja, das, denke ich, war so der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, nee, wir machen das in Eigenregie, dann haben wir es auch in einer kompletten Kontrolle. Weil ich glaube auch da, Payback, ja, du sammelst die Punkte, du kannst die Punkte dann für irgendwas einlösen, aber wir wollen natürlich auch, dass die Punkte bei uns eingelöst werden und dass wir zum Beispiel anstelle von Punkten und einem monetären Incentive auch die Möglichkeit haben, über Zugabeprodukte, weißt du, aus dem Bereich Beauty, du kannst also bei MedPacks gegen Handcreme, gegen Gesichtsmasken und auch Punkte einlösen. Und das ist ja etwas, was dann auch das Programm differenziert, weil, wie gesagt, Payback kannst du überall sammeln, kannst du überall einlösen, kommt dann nicht unbedingt dem Partner dann auch direkt zugute. Und eben aufgrund der guten Erfahrungen mit dem MedPrex-Programm haben wir dann gesagt, nee, komm, wir machen was Ähnliches in grün im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also MedPrex ist ja von der Brennfarbe in die Rottöne, bei DocMorris sind wir grün. Also haben wir gesagt, wir machen was Vergleichbares, was Ähnliches in grün.
Super spannend. Ich kann das total nachvollziehen mit dem, dass du natürlich die Punkte bei dir im Kreislauf halten möchtest. Ich hätte vermutet, dass auch das Thema der First Party Data, also dass, dass gerade in dem Bereich, sagen wir mal, deine Begeisterung praktisch über eine größere Plattform Kundentransaktionsdaten zu teilen, noch weniger groß ist als bei einem normalen Lebensmitteleinzelhändler als Beispiel oder an der Tankstelle.
Ja,
okay. Super spannend. Dann lass uns jetzt über das, machen dann gleich nochmal Retail Media, aber jetzt nochmal das spannende, die spannende Innovation.
Das E-Rezept.
Lange erwartet. Mein Gott, Geschäftsmodelle sind erfunden worden für dieses E-Rezept und schon wieder verschwunden in der Zeit, weil es so lange gedauert hat, bis das E-Rezept jetzt wirklich Realität wurde. Ich meine, das waren vor allem so Geschäftsmodelle für Rezepte, für die nicht jeder gerne irgendwie laut sich in der Apotheke anstellt. Das ist nicht euer primäres Problem. Erzähl mir mal, was soll das, also was bewirkt das E-Rezept und was hat das für einen Einfluss auf eure Kundengruppen und was vor allem, was hat das für einen Kundennutzen? Das ist immer das Allerwichtigste.
Ja, in der Vergangenheit, also bis Anfang diesen Jahres, ist es ja so gewesen, du bist zum Arzt gegangen und hast ein Papierrezept bekommen. Entweder bei gesetzlich Versicherten war das so ein rosa Zettelchen und bei Privatversicherten in der Regel oder Privatrezepten sind das blaue Zettelchen. Und mit diesem Zettel bist du dann in eine Apotheke gegangen. Und man mag es ja nicht glauben, aber es hat schon in den letzten Jahren immer Menschen gegeben, die wirklich das in Briefumschlag getan haben und uns dann zugeschickt haben und wir auch diese Rezepte eingelöst haben und ja durchaus auch in diesem rezeptpflichtigen 55 Milliarden großen Markt aktiv waren. Und ich meine, wir sehen es überall in Deutschland, wir hängen in Richtung Digitalisierung wirklich, wenn man auch so sich so bürokratische Prozesse, Anmeldung, Ummeldung, Auto, Wohnung und so, da ist also ja auch noch eine Menge im Argen. Ich glaube, in der Gesundheitsbranche ist es noch weiter hinten dran, was es wenn es darum geht, wirklich digitale Möglichkeiten zu nutzen, um Prozesse zu vereinfachen. Und dann ist zum 1.1. ja, ist dann endlich gekommen, die Einführung des E-Rezeptes. Und was bedeutet das? Dass jetzt es eben keinen Papierausdruck mehr gibt oder ein Papierrezept in dem Sinne, sondern dass der Arzt dir dein Rezept auf deine Gesundheitskarte spielt oder Krankenkassenkarte. Also das ist dieses Kärtchen, was du vorlegst, wenn du zum Arzt gehst. Und ja, damit hat sich natürlich der komplette Einlöseweg geändert. Und da ist dann den Online-Apotheken natürlich auch gedämmert, dass wenn wir es nicht schaffen, in irgendeiner Form einen voll digitalen Einlösungsweg zu ermöglichen, wären wir ja aus dem Markt auch komplett raus. Denn wie kommen wir auf das, was auf der Gesundheitskarte ist? Und die Möglichkeit auch des Ausdruckes in den ersten Wochen und Monaten gab es ja auch Praxen, die es dann noch ausgedruckt haben. Aber ich meine ehrlich unter uns, und dann konntest du es bei uns in der App wirklich mit so einem QR-Code scannen. Aber ich meine, das ist dann wirklich Digitalisierung in Deutschland to its best. Ne? Also du kriegst was Digitales, das Ausdrucken, um es dann wieder zu scannen. Das war natürlich totaler Murks, also logisch. Und da sind wir dann auch als Doc Morris die Ersten gewesen Mitte April, die gesagt haben, nee, wir bieten jetzt wirklich die Möglichkeit, voll digital das E-Rezept einzulösen. Das heißt, du musst nur unsere App downloaden und dann deine Karte, deine Gesundheitskarte, wo das E-Rezept ja dann drauf ist, so, an dein Handy halten und über eine NFC-fähige Schnittstelle, also so wie man es auch aus dem Payment-Bereich oder so kennt, wird es dann ausgelesen oder eingelesen, je nachdem, wie du es jetzt bezeichnen möchtest. Dann wird dein Medikament oder die Medikamente, also das, was eben auf dem Rezept als Verordnung hinterlegt ist, das wird in den Warenkorb gelegt und dann hast du einen ganz regulären Checkout-Prozess. Natürlich mit Login und natürlich auch mit Verifizierung, weil am Ende des Tages, du kaufst eben doch Gesundheitsprodukte. Von daher sind da gesetzliche Standards auch vorgegeben, dass du dich verifizieren musst, damit nicht jeder irgendwie fremder Leute Rezepte einlösen kann. Aber am Ende ist es so einfach wie eine andere E-Commerce-Transaktion. Du bist in deinem Warenkorb, du kannst noch andere Produkte, rezeptfreie Produkte beifügen, du machst einen Checkout und dann geht's halt in die Hände von DHL oder Hermes und so, die dann wollen, stellen wir auch in der Regel das Paket dann am nächsten Tag oder was auch immer dann der nächstmögliche Zustellungstermin ist. Das ist ja dann nicht nur in unseren Händen, stellen wir dir das Paket zu. Also ein ganz klassischer, eine ganz klassische E-Commerce-Journey.
Ja. Mit diesem ersten Schritt, dass das Rezept von der Karte auf die App und dann in den Warenkorb. Das
ist genau.
Ja, das verstehe ich. Sag mal, die zentrale Marketierfrage ist natürlich, wie skaliert man so einen Service? Aber bevor wir über Skalierung sprechen, wie viel der verschreibenden Ärztinnen und Ärzte haben denn schon die Möglichkeit, E-Rezepte auszustellen? Also sind die schon alle soweit oder?
Also es ist ja verpflichtend. Es ist also verpflichtend für Ärzten zum 1.1. eingeführt worden. Okay. Und das, was man aus allgemeinen Quellen bekommt an Zahlen, ist, dass über 90% der Rezepte eben auch jetzt als E-Rezepte ausgestellt werden.
Als E-Rezept und als Papierrezept oder nur als E-Rezept?
Nur noch E-Rezept. Ich meine, wenn digital, dann musst du es ja auch irgendwie durchziehen.
Ich wollte jetzt nicht den Papierausdruck nochmal fördern, aber dieses Thema hat sich jetzt so lange hingezogen, dass es mich nicht wundern würde, wenn praktisch das nochmal. Okay, verstehe ich. Muss ich mich fragen, warum ich nicht so ein. Gut, aber das ist das.
Also vielleicht, wie gesagt, wenn du versichert bist bei Privatversicherungen, die ziehen gerade erst nach. Also das kann sein, dass da noch die Möglichkeit nicht ist. Aber bei allen gesetzlichen Versicherten oder bei allen gesetzlichen Versicherungen, ja, mit Sicherheit macht auch vielleicht nochmal eine Praxis Ausnahmefälle. Und da muss ich auch sagen, ohne Ausnahmen funktioniert auch Leben irgendwie nicht. Ja. Wenn natürlich auch ältere Leute sind mit diesem Moment mal, jetzt habe ich da nur was auf dieser Plastikkarte. Ja. auch natürlich bis zum gewissen Grad überfordert. Weil ich weiß nicht, wie das bei deiner Oma, Mama, Schwiegermutter, Schwiegertante ist. Mhm. Aber ich kenne das schon gerade auch so von meinem Vater. Der hatte dann auch eine lange Latte von Rezepten. Und die hast du ja dann auch irgendwie bei deiner Medikation dabei liegen, weil da ja dann auch draufsteht, die Pille nimmst du dreimal und die andere zweimal. Und das ist natürlich jetzt alles im digitalen Raum und für die Patientin oder den Patienten ja auch nicht mehr zugänglich.
Ja.
Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das für einige Leute eine Einschränkung ist oder eine Hürde, die dann nochmal ihren Arzt bitten und sagen, Mensch, kannst du es mir ausdrucken? Und dann natürlich auch Ärzte im Sinne der Patienten entscheiden und sagen, komm, ich mache noch einen Ausdruck. Aber mit über 90% ist der Standard jetzt das E-Rezept.
Super, das ist schon mal eine richtig gute Nachricht, also das ist möglich. Ihr habt den Prozess zwischen der Karte, NFC und der App, das hat ja auch Vorteile, das ist ja, dann werdet ihr praktisch zur Plattform, zur Abwicklungsplattform, aber dennoch ist das jetzt noch ein Verfahren, was jetzt noch vollkommen neu ist, ne? Dieses Papierrezept ist vermutlich hunderte von Jahren lang
mit der Post oder zur Apotheke getragen worden. Ja.
So, das heißt, wie und das ist ja vermutlich, eure Wettbewerber arbeiten vermutlich an ähnlichen Projekten. Ihr wart jetzt die Ersten, aber den Zeitvorteil wollt ihr euch natürlich erhalten und weiter ausbauen. Wie skaliert man so ein Thema jetzt?
Mhm. Eben die anderen Apotheken sind mitgezogen oder nachgezogen, also unsere Kernwettbewerber. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, das ist gut so. Ich meine, wer mich jetzt ein bisschen auch privat kennt, ich scheue in keinster Form eigentlich nie auch irgendwie Wettbewerb. Ich glaube, dass eine gewisse Maß an Wettbewerb ja auch einen selber anspornt und besser macht. Aber diese Aufklärungsarbeit, wie das jetzt funktioniert und dass du das so einfach machen kannst, dass du eine App downloadest, dann deine Karte da dranhängst und dann deine Medikamente zugestellt bekommst. Das muss man auch erstmal 80 Millionen Menschen in Deutschland erklären und zeigen. Mhm. Und das erfordert einfach auch entsprechende Investments, nicht nur irgendwie in Lower Funnel Idealo, weil da kannst du das nicht leisten, sondern wirklich auch in die in Anführungszeichen teuren Kanäle und Branding-Maßnahmen wie TV. Und deswegen bin ich persönlich gar nicht so traurig drum, dass da auch noch ein, zwei weitere Wettbewerber richtig Geld in die Hand nehmen, um eben zu zeigen, dass das jetzt geht, wie es geht und wie einfach es ist, um diese Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, das klassisches Gattungsmarketing, was ihr da macht. Ich glaube, diese Out-of-Home-Kampagnen habe ich auch schon gesehen und auch die TV-Kampagnen. Wie sind denn die Zielgruppen für diese Art der Ansprache? Also sind das jetzt die Early Adopters, so wie wir zwei? Habe ich nur mir selbst gesagt, nicht genau, das Haha galt nur mir selbst, nicht dir, nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Wer sind die Zielgruppen für dieses neue Produkt? Dieses neue Verfahren?
Die Zielgruppe in sich ist natürlich eine sehr, sehr breite, weil es ist jeder, der einen Rezeptbedarf hat. Wobei wir natürlich jetzt im ersten Schritt auch auf Zielgruppen oder Menschen mit einem planbaren und regelmäßigen Rezeptbedarf natürlich die besonders spannend finden. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben es jetzt so ausdifferenziert. Natürlich gibt es das Akute. Also du hast irgendwie, keine Ahnung, Durchfall, Grippe oder was und brauchst wirklich akut was. Mhm. Wir haben auch sehr viele von diesen Akutrezepten und Akutpatienten. Aber in der Regel ist das natürlich, wo ich auch verstehe, wenn die Apotheke unten im Haus ist. Ne? Da gehst du vielleicht vom Arzt dann auch direkt in die Apotheke. Will ich aber auch gleich nochmal was Richtung Telemedizin zu sagen, wo ich glaube, hier sich noch viel spannendere Dinge jetzt auch tun. Also du bist krank, gehst zum Arzt, gehst unten in die Apotheke. Dann gibt es einen großen, also auch mit mehreren Millionen, große Zielgruppe der chronisch Kranken. Mhm. Und das sind Krankheiten, die teilweise mit im Alter auftreten, aber auch eben Dinge wie Diabetes. Ich meine, Diabetes kannst du auch schon mit Anfang 20 haben. Ne? Mhm. Und natürlich gibt es auch Rezeptbedarfe wie eine Pille oder Hormone in den Wechseljahren, wo du einfach regelmäßig Medikamente brauchst. Und das, glaube ich, ist spannend dann. Denn wenn du regelmäßig Medikamente brauchst, wir bieten auch so ein Rezeptabo an, du musst dich gar nicht mehr kümmern. Du übergibst es an uns und wir kümmern uns dann darum, dass dir deine rezeptpflichtigen Medikamente regelmäßig zugestellt werden. Und dann gibt es eine weitere Zielgruppe und mit meinen Erfahrungen, ich habe ja davor Beauty und Fashion und so gemacht, ist das so eine Zielgruppe, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, das sind pflegende Angehörige. Mhm. Es gibt ungefähr 5 Millionen Menschen in Deutschland, die Unterstützung oder Pflege brauchen. Und nur 1 Million davon sind wirklich in einer Pflegeeinrichtung, weil eben Pflegeeinrichtungen teuer, die Plätze begrenzt sind. Das ist ein sehr, sehr rares Gut. Von daher sind da über 4 Millionen Menschen, die jeden Tag von Angehörigen, Familienmitgliedern, Freunden oder auch ihrem sozialen Umfeld in irgendeiner Weise unterstützt und betreut werden. Bei da auch dann eben Wegen zur Apotheke. Und wenn man das für andere macht, dann ist das natürlich, ne, man geht zur Apotheke, die Medikamente sind nicht da, dann hast du vielleicht noch Kinder, du hast einen Job. Das sind also auch ein Schwerpunkt, vor allem ja auch so Frauen mittleren Alters, die eh schon 1, 2, 3, 4 Hüte aufhaben und dann auch noch eben die Pflege von Angehörigen. Und das sehen wir eben auch als sehr klare Zielgruppe für uns, wo wir sagen, du musst oder du kannst deine Zeit investieren und Zeit mit deiner Schwiegermutter, mit deiner Oma, mit deiner Mama verbringen und das zur Apotheke gehen, Rezept einlösen. Das kannst du eben vom Küchentisch machen, indem du zack die Gesundheitskarte dranhältst, es bestellst und dann wird es morgen zugestellt. Und da sehen wir schon sehr, sehr starke, wenn man das so auf Marketing-Denglisch formuliert, Reasons to Buy, denn das ist eine massive Einsparung ja von uns, von Zeit und Energie. Wenn du das jetzt auch noch, ich meine, Deutschland besteht nicht nur aus Hamburg, Berlin und München, wo du eine Apotheke innerhalb vom Umkreis von ein paar Minuten Laufdistanz hast, sondern wir haben ja auch die ganzen ländlichen Regionen, wo du vielleicht sogar ein Auto brauchst, um zur nächsten Apotheke zu kommen. Und ich glaube, auch da schließen wir oder steuern wir unseren Teil bei, zu sicherzustellen, dass Medikamente schnell, zuverlässig und flächendeckend in Deutschland verfügbar sind.
Ja, cool. Mir fällt jetzt ein Punkt auf, den ich noch nicht zu Ende gedacht habe. Das Rezept muss immer physisch beim Arzt auf meiner Karte. Kann der Arzt, ich denke an das berühmte Folgerezept. Muss ich dafür wirklich immer noch zum Arzt gehen?
Ich sag mal jein. Ich glaube, das kommt zum einen natürlich sehr auf den Arzt an und inwieweit der Arzt auch telefonische Sprechstunde oder wie es so schön heißt, telemedizinische Leistungen anbietet. Und da sehe ich persönlich einen weiteren massiven Digitalisierungsschritt. Wir wollen ja als Doc Morris auch in Zukunft mehr sein als nur eine E-Commerce-Plattform für Medikamente oder mit anderen Worten eine Online-Apotheke. Mhm. Wir streben hier also sehr, sehr stark an, Bestandteil eines digitalen Gesundheitsökosystems zu sein. Und in dem Zuge gehört ja zum Beispiel die Teleklinik zu uns. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch, ich habe es jetzt mehrfach auch selber ausprobiert, versuch mal, wenn du jetzt eine Augenentzündung, das ist wirklich ein konkreter Fall aus letzter Woche, du sitzt und hast eine Augenentzündung und versuchst bei irgendeinem Augenarzt einen Termin zu kriegen. Ja, vielleicht, wenn du Glück hast, kannst du morgen übermorgen in die Notfallsprechstunde, aber du wirst es nicht schaffen, in der nächsten Stunde irgendwo zu einem Arzt zu gehen. Wenn du dir die Teleklinik-App downloadest, kannst du da innerhalb von einer halben Stunde, probier es gerne aus, wirst du mit einem Facharzt verbunden, der sich mal natürlich digital, aber dein Auge anschaut. Und der kann natürlich entsprechend dann auch Rezept oder Medikamente ausstellen. Und da sehe ich eben perspektivisch oder für die Zukunft eigentlich den dem Case auch drin. Denn gerade auch bei Akutkrankheiten willst du ja vielleicht nicht vor die Tür gehen, weil es dir so dreckig geht. Und dann gehst du halt, dann sitzt du da im Wartezimmer, da sitzen dann lauter andere Kranke und dann holst du dir zu dem einen noch die Grippe und top dazu. Und diese Kombination wirklich aus digitalisierten Lösungen für dein Gesundheitsmanagement, da ist, finde ich, für die Zukunft sehr, sehr viel Musik drin. Und da werden sich auch, denke ich, irgendwann nochmal die Wege zwischen Telemedizin, also dass du das Gespräch mit dem Arzt digital führst, ob zuzüglich Terminvereinbarung, also da gibt es ja ganz viele Angebote, bis hin dann zu, ich löse mein Rezept oder ich besorge meine Medikamente auf digitalem Wege. Ich denke, da wird sich sehr viel in den nächsten Jahren tun.
Aber finde ich super. Nur zum Verständnis, wenn ich heute eine telemedizinische Konsultation habe, wie kommt das Rezept zu mir?
Heute. Du hast ja deine Gesundheitskarte und die ist ja örtlich unabhängig.
Okay. Also wird mir das wird mir digital auf die Gesundheitskarte draufgeschrieben. Genau. Okay, dann habe ich es verstanden.
Und diesen Punkt mit dem Folgerezept, ich glaube, das muss man auch mit dem Arzt mal besprechen. Aber jeder Arzt kann eben die Medikamente auf deiner Gesundheitskarte hinterlegen und da musst du nicht physisch mit der Karte neben dem Arzt stehen.
Okay, gut. Aber das ist ja dann tatsächlich seamless, wenn das funktioniert. Ich muss mir so eine Karte mal besorgen. Jetzt verstehe ich das. Ist auch erstaunlich, ne? Wir können eine Krankschreibung telefonisch machen. Und die typische Rückfrage, das haben wir gerade neulich hier ausprobiert, die typische Rückfrage auf diese Krankschreibung dann in einem Telefonat, was keine 30 Sekunden dauert, ist, für wie lange wollen Sie denn krankgeschrieben werden? Was anderes Thema, aber volkswirtschaftlich nicht ganz unerheblich. Schön, wenn das auch bei der Versorgung mit wirksamen Medikamenten dann bald besser wird. Wenn du einverstanden bist, lass uns über Retail Media sprechen. Euer Markt ist ja überhaupt nicht trivial, nicht nur aufgrund der, also das Schöne ist ja Größe, besondere Hürden wie jetzt rezeptpflichtige Produkte versus OTC. Aber die Besonderheit ist ja auch, dass die Plattformen, über die praktisch die normalen, in Anführungsstrichen, E-Commercer sehr ungebremst Kommunikation schalten dürfen, euch ja gar nicht so in vielen Fällen ja gar nicht annehmen. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht das, was der Gesetzgeber, wie heißen diese Heilmittelwerbegesetze? Also es gibt ja jede Menge gesetzliche Rahmenbedingungen.
Jede Menge, die ich dir alle aus dem Kopf runterschmecken.
Genau, wir reden jetzt nicht, ich rede jetzt ganz bewusst nicht über die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die gelten ja vermutlich aus einem Grund, aber auch die Plattform, also Meta und Google, haben ja relativ strenge Regeln, ob sie euch, eure Produkte, die Produkte eurer Markenpartner werblich zulassen oder nicht, was ja eine echte Herausforderung für jeden Marketier ist und die meisten Konsumenten und Konsumentinnen wissen davon ja gar nichts. Erzähl doch mal, da gab es ja glaube ich auch jetzt gerade neulich wieder eine Verschärfung auf der Meta-Seite. Wie stellt sich das für euch dar?
Ich bin ja mit ganzer Seele wirklich Marketier, komme aber eben auch sehr stark aus der Konsumentendenke und bin damit schon eine Befürworterin, natürlich auch vernünftig mit Daten umzugehen. Und Gesundheitsdaten sind natürlich auch das höchste Gut, glaube ich, was wir so an Daten haben können. Also von daher finde ich, sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass mit einem gewissen zusätzlichen Augenmerk auch mit diesen Daten umgegangen wird. Es ist allerdings natürlich auch so, dass da bei manchmal so bei den Anzeigen eine gewisse Willkür drin ist. Denn selbst wenn wir zum Beispiel für Beauty- und Personal-Care-Produkte Werbung machen, also du hast dann da irgendwie eine Creme oder ein Haarshampoo oder so drauf, aber wir linken in unseren Shop, weil, wo sollten wir auch sonst hinlegen? Schon das Nennen von gewissen Wörtern dann auf Landingpages den Algorithmus im Mountain View dann aufschreckt und dann solche Anzeigen gesperrt werden. Das lässt sich in den meisten Fällen, ich meine, dafür gibt es die Policies, natürlich dann auch klären, aber das ist Aufwand und der betrieben werden muss, um da sicherzustellen, dass alles läuft. Das heißt, es ist mit Sicherheit schwieriger als für irgendein anderes Produkt. Ich vergleiche das ganz gerne. Damals zum Pro 7sat.1 Portfolio hat die Firma Anoredi gehört. Mhm. Bei Sexspielzeug war das natürlich auch immer alles auf High Alert, wenn es darum ging, werblich unterwegs zu sein. Genau, und was du jetzt ansprachst mit Meta, ich glaube, das ist jetzt eine Woche oder zwei Wochen her, dass Meta ja kommuniziert hat, dass sie für sensible Industrien und die dort sensiblen Daten, ohne das jetzt schon auszuspezifizieren, ab 2025 vermutlich, ich meine, wir werden sehen, was passiert im Januar, aber laut dem, was man so liest und hört, wirklich das Lore-Funnel-Targeting komplett einstellen möchte für Health-Anbieter. So, ich glaube, das wird jetzt spannend zu verstehen, was heißt einschränken dann konkret und wer ist ein Health-Anbieter. Ich glaube aber schon, dass mit Sicherheit in einigen größeren Pharmafirmen schon es den einen oder anderen Workshop gibt, wie man dieser Sache begegnet, denn auch die schalten ja für ihre Produkte Werbung und sind auf Meta, auf Instagram unterwegs. Und je nachdem, wer da auch in diese Klassifizierung eines Healthcare-Providers reinkommt, kann das ja bis in den Bereich Nahrungsergänzungsmittel oder so gehen. Ja. Und das sind hier schon dann einige Spieler, die auch sehr stark über Meta und Insta gewachsen sind oder ihre Modelle gepusht haben. Also gerade so in diesem Bereich Supplements, Longevity, da tut sich ja einiges. Von daher bin ich persönlich sehr, sehr gespannt darauf, was denn dann im Januar oder Februar passiert und wie wir dann als Apotheke möglicherweise auch eher Teil der Lösung sein können, weil wir über First-Party-Data Clean Rooms und das, was wir haben eine Kooperation auch mit LifeRamp im Bereich Retail Media, natürlich weiterhin Möglichkeiten dann bieten, gezielt auch Gruppen anzusprechen, Produkte zu platzieren, was dann eben bei Meta, so wie sich's liest, nur noch sehr, sehr eingeschränkt bis gar nicht mehr möglich ist. Und das wird mit Sicherheit in Q1 ein spannendes Thema dann auch für den Bereich Retail Media.
Das, ich habe gerade gedacht, das sind ja für zwei Bereiche eigentlich für zwei Mediagattungen ein gefundenes Fressen, wenn da wirklich jetzt viel bei Meta rausgeht. Das eine offensichtlich Retail Media, aber auch die TV-Vermarkter, die ja auch, ich glaube, der OTC-Bereich ist heute immer noch der größte und profitabelste Einzelbereich im TV-Vermarktungsbereich. Mhm. Die haben vermutlich auch nichts dagegen, weil die Kommunikation muss ja irgendwie platziert werden, unterstelle ich mal.
Sehe ich auch so. Warten wir es mal ab. Ich meine, wenn wir jetzt an die Cookie-Apokalypse und andere Themen der letzten Jahre, die von den GAFAs so angekündigt wurden, dann zwischen Ankündigung und Umsetzungsgrad, aber auch Umsetzungszeitpunkt uns angucken, da ist ja auch nicht alles unbedingt eingetreten, was man mal so postuliert hat. Daher warten wir mal ab, was Januar kommt, aber wenn es so kommt, wie es sich aktuell in der zugänglichen Presse liest, dann stimme ich dir absolut zu. Irgendwo wird das Budget hingehen dann hast du mit TV mit Sicherheit einen starken Branding-Kanal. Aber wenn es eben gerade dir um Lore-Funnel-Conversion geht, was ja oft ein Targeted-Ziel auch bei den Meta-Kampagnen ist, dann sehe ich ganz klar, dass Retail-Media da die Nase vorne hat.
Ja klar, gerade genau, das ist genau richtig. TV kann ja nur Upper-Funnel machen und Conversion-nah dann oder Mid- und Lower-Funnel dann Retail-Media. Da gibt es ja auch gar nicht so unendlich viel reichweitenstarke Plattformen, vermutlich nur ihr und der eine andere große Wettbewerber. Das heißt, das ist für euch auch eine strategische Initiative, diesen Retail-Media-Markt zu nicht nur zu besetzen, das tut ihr schon, vermutlich schon länger, sondern auch noch auszubauen, richtig?
Absolut, absolut.
Ja. Wie vertreibt ihr eure Retail-Media-Produkte? Macht ihr das direkt über eure also es gab ja so unterschiedliche Playbooks. Manche haben das praktisch beim nächsten Konditionsgespräch einfach gleich mitverhandelt oder arbeitet ihr da auch über Mediaagenturen und andere, um Retail-Media zu vermarkten?
Beides. Also wir sind da, wir probieren im Moment wirklich alles aus, weil wir sehen, dass das einer der stark wachsendsten Bereiche ist und natürlich auch ein sehr geschätzter zusätzlicher Revenue-Stream, wie man so schön sagt, ist. Von daher probieren wir da einiges aus. Es ist auch erstaunlich, es sind jetzt wieder die Jahresgespräche, wir müssen gar nicht so stark das Thema Pushen, der Pull aus der Industrie ist schlechtweg da. Ja. Es ist nahezu fast eine Erwartungshaltung, dass du neben den regulären WKZs, die natürlich immer noch Teil der Verhandlungen und der Zusammenarbeit sind und aus meiner Sicht auch bleiben müssen, weil das ist ja auch so ein bisschen immer, ja, wir wollen gar keine WKZ mehr, wir wollen nur Retail Media, wo ich sage, naja, jein, also je nachdem, wofür WKZ dann auch konkret verwendet werden, muss man da schon irgendwie beides machen. Nichtsdestotrotz, die Hersteller erwarten nahezu, dass du auch ein Angebot für Retail Media machst. Wir verhandeln das getrennt, zusätzlich auch. Also es ist jetzt nicht unbedingt dann ne, Teil des RAN-Vertrages. Ich glaube, das sind so die typischen Diskussionen, die jeder führt, sondern wir sehen das schon als losgelösten Baustein, um absatzaktivierende Maßnahmen mit uns zu machen und haben dementsprechend auch eine eigenständige Truppe in einer eigenständigen Organisationseinheit dahinter, die eben diese Themen treibt.
Ja, finde ich gut. An eurer Stelle würde ich das auch getrennt verhandeln, weil da sind ja auch auf der Seite eurer Markenpartner ja auch zwei unterschiedliche Budgettöpfe, der WKZ-sales-orientierte Topf und der Marketing-Branding-Topf. Oder?
Ja, wobei das geht bei den Herstellern auch zunehmend. Ne? Ich glaube, da hattest du früher so, wo dann auch jeder nicht mit jedem gesprochen hat und alle nicht wussten, was der andere tat. Da hattest du, glaube ich, doch so diese Chance, wirklich einmal mit dem Vertrieb und einmal mit dem Marketing zu treffen.
Du wirst lachen, wenn du meinen Job machen würdest, wie oft der eine redet nicht mit dem anderen, auch im Jahr 2024 noch stattfindet. Aber anderes
Echt?
Thema.
Siehst du, ich habe ja,
dann kann der Margendruck ja nicht so hoch sein, wenn sowas
noch... Aber in den Unternehmen der Schmerz noch nicht groß genug. Aber Spaß beiseite, also wir merken es, also auch im Beauty-Bereich, also bei Flaconi, wo ich da vorher unterwegs war ja auch Retail Media ein großes Thema. Ja. Und wenn du da mit den Größen aus dem Markt sprichst, dann haben die schon verstanden, was das Pro und die Cons sind und haben auch ihre Budgets über abteilungsübergreifend bei sich im Blick. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, WKZ sind eben Werbekostenzuschüsse, die auch für Standardabverkaufsmaßnahmen ja eingesetzt werden, teilweise ja auch in Preispositionierung oder Preispromotions reingerechnet werden. Und von daher ist es auch ein bisschen gefährlich, das alles so in einen Topf zu packen und zu sagen, nee, jetzt wollen wir irgendwie nur noch Retail Media machen. Es ist einfach ein Koalitionsbestandteil gewesen und vielleicht muss es man dann in Zukunft irgendwie Discount-Zuschuss oder ich weiß nicht was nennen, aber diese Diskussion zu sagen, wir streichen die WKZs komplett, da kann ich nur sagen, naja gut, und wie machen wir dann unsere discount-finanzierten Kampagnen und solche Geschichten? Darüber muss ich ja dann auch unterhalten werden. Ja. Aber im Moment habe ich das Gefühl, balanciert sich das gerade sehr gut aus und über den Einkauf und dann eben unterjährig, dass wir natürlich auch schauen mit neuen Angeboten, neuen Produkten, saisonalen Highlights, da nochmal reingehen und dann auch in die Gespräche für Zusatztöpfe und Zusatzbudgets zu kommen.
Super spannend. Wenn wir gerade noch bei WKZ, also überhaupt bei Retail Media sind und Funnelstufen, habe ich bei euch die Möglichkeit, ich kann ja sozusagen Purchase Intents platzierungsabhängig zu schalten, aber habe ich auch die Möglichkeit, zum Beispiel in den CRM-Daten oder über die CRM-Anstoßlogiken meine Kommunikation bei euch zu platzieren?
Absolut. Also wir haben, was also WKZ, aber auch Retail Media angeht, bieten wir On-Site natürlich an, also der Banner. Wir sind jetzt die Ersten gewesen, aber eine der Ersten, die eben auch Videoplatzierungen zulassen. Mhm. Was ich persönlich, wenn du auch so ein bisschen Brand oder Branding machen willst, ein extrem spannendes Format finde. Also du hast da nicht nur die Anzeige und dann ist da deine Creme irgendwie abgebildet, sondern du kannst ganze Videoflächen bei uns buchen und zukaufen und dann entsprechend bespielen. Aber klar, du kannst auch Newsletter zum Beispiel von Standalone bis zur Integration in kommerzielle Kampagnen, die wir fahren. Da sind wir sehr, sehr offen. Und ich bin im Moment eben auch da nochmal dabei zu schauen. Wir hatten, fand ich, sehr, sehr coole Kooperationsformate, die auch beim Kunden angenommen wurden, wie zum Beispiel so Beautyboxen. Kenne ich aus meiner Vergangenheit, also wo du auch Sampling, das gute alte Sampling, nochmal wiederbelebst und sagst, du verteilst wirklich sehr gezielt auch Produktproben oder incentivierst das Ausprobieren von Neulancierungen, wenn du neue Produkte rausbringst, und machst das eben über eine CRM-Bestandskundendatenbank und selektierst da eben vor und lässt das einer bestimmten Kundengruppe dann zukommen zum Testen und Wiederkaufen oder was immer dann auch, wie du das als Marketingaktivierung aufsetzt. Ich glaube, da gilt noch einiges. Wo wir aber jetzt verstärkt gucken und gute Erfahrungen machen, ist eben auch diese Offsite-Platzierung, dass wir über unsere First-Party-Daten und auch die Kooperation mit LiveRamp eben die Marketingmaßnahmen, die Assets unserer Lieferanten, der Hersteller entsprechend auch offsite ausspielen.
Ja, super spannend. Also dieses Non-Endemic, Fachleute sagen. Ne? Also das ist ja gerade, weil du dann damit praktisch Reichweite, also von den Kontakte, hochrelevante, die höchst relevanten Kontakte über ganz andere Reichweiten mit anspielen kannst. Das ist ja eigentlich das Traum, das ist vermutlich nicht ganz günstig. Ich nehme an, dass man da einen relativ guten TKP für erzielen kann, allein für den Datenpunkt. Aber für den Marketingmaschinenraum ist das natürlich ein super Instrument. Dagegen sieht erstmal lineares TV ganz schön doof aus.
Ich gucke weiterhin ja gerne Fernsehen, aber es dir wirklich um diese Lower-Funnel-Abverkaufsspezifischen Kampagnen geht, ist das nicht zu toppen. Da sind wir mit dem, was wir jetzt auch mit LiveRamp, es war jetzt auch in der Presse, die Kooperation, eine Kooperation eingegangen vor einigen Wochen erst, das ist ganz frisch. Aber ich würde schon sagen, dass das Spitzenklasse ist, was wir da anbieten jetzt.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht,
ich kann dir gerne mal den Björn Wollack vorbeischicken. Der kümmert sich bei uns ausschließlich um das Thema Retail Media und ist da unser Guru. Also wenn das spannend ist, mache ich gerne den Kontakt, Erik, mal zu Björn oder auch zu unseren Herren von Teleklinik. Auch die sind mit Sicherheit Gesprächspartner, spannende Gesprächspartner.
Das ist total lieb. Ich komme da gerne drauf zurück. Ich würde aber auch gerne mit dir praktisch dann den Follow-up dann machen. Allein das Thema CRM, also wir haben so zig Themen, da muss ich mich disziplinieren, praktisch die Zeit einzuhalten. Aber das Thema Retail-Media im Allgemeinen, aber auch die Grundlagen, wie macht man eigentlich weiterhin Kundengewinnung, Kundenbindung, und auch das Thema so mal euer Loyalitätsprogramm. Das finde ich hochgradig spannend. Vielen Dank für deine.
Meld dich einfach jederzeit wieder.
Das mache ich. Vielen Dank jetzt schon für deine tolle Offenheit und die super Insights. Ich lasse dich aber hier nicht aus meinem Podcast raus, liebe Dorit, bevor ich dich noch gefragt habe, ob du noch für uns, wir sind ja jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit, ne? Wir nehmen das heute am Nikolaus, am 6. Dezember 24 auf. Hast du für uns einen Tipp, eine Studie, eine Quelle, ein Buch, ein Film, eine Serie, die dich inspiriert hat, die du gut fandst, die dich entspannt hat?
Bin ehrlich, ich im Moment, in diesem Jahr war der volle Fokus auf Arbeiten, damit war ich ganz gut ausgelastet. Von daher gucke ich doch schon gerne, ich habe mich ja vorhin schon geoutet, gerne Fernseh abends zum Abschalten. Und ich will jetzt nicht sagen, Binge-Watching to its best, aber so die eine oder andere Serie. Ich würde hier ein Peaky Blinders empfehlen. Die habe ich gerne geguckt.
Ein Klassiker.
Genau.
Die hast du vermutlich nicht im linearen Fernsehen geguckt, sondern auf einem Streamingdienst deines Vertrauens. Ist ja auch manchmal mit Oscar-prämierten Schauspielern, kann man ja wirklich sagen. Richtig gut. Peaky Blinders. Ich bin da irgendwie nie reingekommen. Vermutlich, weil ich die Epoche nicht mag. Ich finde diese, echt? Ja, ich weiß nicht.
Sie sind so schick angezogen, die Herren, und mit diesen schön gescheitelten Haaren. Das ist so ein Traum.
Ja, vielleicht muss ich mich nochmal dazu zwingen. Aber irgendwie habe ich damals keinen Zugang gekriegt. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber es ist trotzdem ein guter Tipp. Ich werde mich dem widmen. Vielen Dank, liebe Dorit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit. Ich weiß nicht, ihr habt ja kein saisonales Geschäft so, ne? Dieses Weihnachtsgeschäft ist für euch jetzt nicht so.
Doch. Ja, vielleicht nicht, weil Weihnachten so der Anlass ist, um Nasenspray zu kaufen. Aber wir sind natürlich mitten in der Grippewelle.
Ja, stimmt.
Also von daher haben wir schon Saison und fairerweise sind natürlich auch solche kommerziellen Events wie in den letzten Wochen Black Friday, Cyber Monday, Singles Day, die Black Weeks, das sind schon Dinge, die bei uns auch stattfinden. Und wie gesagt, wir haben ja auch Beauty und Personal Care, also da ticken wir ja voll im regulären E-Commerce.
Stimmt.
Herzschlag.
Ich wünsche dir trotzdem also viel Erfolg, geschäftlich viel Dankeschön. Erfolg beim Verbreiten der App eurer Plattform, muss man im Grunde sagen, und bei allen anderen sehr, sehr schlauen Unternehmungen, die ihr angeschoben und weitergetrieben habt. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht und dann hoffe ich, bis ganz
wir
bald.
Wir haben gestern Abend in Berlin den App Growth Award gewonnen, das vielleicht noch abschließend. Also da bin ich wirklich voller Stolz aufs gesamte Team, denn da ist ja sowohl von Product and Tech, aber auch von unseren Marketeers und unserer Verantwortlichen für unsere Apps da ja sehr viel Liebe, Leidenschaft, Schweiß, Tränen und Energie in den letzten Monaten reingegangen und
sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Richtig
Dankeschön.
Gut. Liebe Dorit,
ich gebe es weiter.
Bis ganz bald. Vielen Dank.
Vielen Dank, Erik. Auf bald. Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung. Deine Website ist das Herzstück deiner digitalen Präsenz und der Schlüssel zu einem erfolgreichen Marketing. Nutzt du bereits das volle Potenzial deiner Website? Mit dem Website-Benchmark von Digital Forward analysierst und optimierst du kontinuierlich die User- und Customer Experience, entwickelst diese weiter und bleibst du dem Wettbewerb garantiert immer einen Schritt voraus. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.